Ja, nochmal herzlich willkommen. Heute der erste Teil unserer dreiteiligen Reihe. Und ich habe ihn überschrieben, Gott lässt mich lachen. Und es geht um Sarah. Und der Vortrag heute hat drei Teile. Erster Teil, We are Family. Da geht es um die Familiengeschichte. Dann der zweite Teil, selbst ist der Mann und auch die Frau. Und der dritte, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also zunächst, we are family. Familiengeschichten sind ja spannend. Nicht nur die eigene, vielleicht sogar gar nicht so sehr die eigene, sondern eher die Familiengeschichten von anderen. Ich fand es interessant, als der neue König in England, Charles III., gekrönt wurde, in diesen Tagen kam im Fernsehen ja eine Dokumentation nach der anderen über seine Geschichte und immer ging es darum, wie ihn seine Familie geprägt hat und aus was für einer Familie er kommt und was er da alles so erlebt hat. Und auch bei der Krönungszeremonie, die Kommentatoren, die da moderiert haben, die haben dann ständig nebenher erzählt, ja, was er da alles mitgenommen hat von seinem Vater, von seiner Mutter, von den Großeltern und so weiter. Und daran merkt man, Familiengeschichten sind spannend. Und das liegt ganz einfach daran, jeder Mensch hat Familie. Jeder Mensch kommt aus einer Familie, vielleicht, wenn man es so ganz sachlich ausdrückt, jeder Mensch ist auch Produkt einer Familie. Familie steht aber nicht nur dafür, wo wir herkommen, steht nicht nur für die Vergangenheit, sondern steht auch für die Zukunft. Ohne Familie keine Zukunft. Ohne Familie geht die Geschichte nicht weiter. Das gilt jetzt nicht unbedingt natürlich für jeden Einzelnen, aber für die Menschheit insgesamt. Ohne Familien keine Zukunft. Ich weiß, für viele Paare, die keine Kinder haben können oder auch für Alleinstehende ist es immer wieder auch ein sehr schmerzhafter Gedanke. Biologisch gesehen ist es aber so, aber Gott sei Dank gibt es nicht nur die Biologie und da komme ich dann später auch noch drauf. Aber das natürliche Prinzip, das hinter der Welt und ihrer Geschichte steht, heißt Familie. Und daher hat es auch sein gutes Recht, dass die Familie in unserer Gesellschaft eine besondere Stellung hat und auch in unserem Rechtssystem besonders berücksichtigt wird. Familie steht für Zukunft, es gilt also einmal für die Menschheit insgesamt, aber es gilt auch für die besondere Geschichte Gottes mit den Menschen, es gilt auch für die Heilsgeschichte. Die Geschichte, der erzählt wird, wie Gott Menschen aus der Welt zu sich ruft und zum ewigen Leben befreit. Auch diese Geschichte beginnt als Familiengeschichte. Das erste Buch Mose erzählt am Anfang nicht nur, wie Gott die Welt wunderbar geschaffen hat. Gleich anschließend beginnt ja das eigentliche Drama der gefallenen Welt. Also angefangen von Kain und Abel bis hin zum Turmbau zu Babel. Da kriegt man gleich alles mit. Neid, Eifersucht, Mord, Stolz, Größenwahn, Gottlosigkeit. Man findet in diesen ersten 11 Kapiteln der Bibel eigentlich alles, was die Welt und das gute Zusammenleben zerstört. Aber dann beginnt etwas Neues. In Kapitel 12. Gott beruft einen Einzelnen, Abram. Und er sagt zu ihm, ich will dich zum großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott beginnt neu mit einer Familie. Und wir wissen es, aus dieser Familie wird schließlich das Volk Israel, das erwählte Volk. Und aus diesem erwählten Volk kommt dann auch Jesus, der Messias, durch den alle Völker gesegnet werden. Gottes Geschichte beginnt also als Familiengeschichte. Warum ist es so? Wenn Völker von ihren Ursprüngen erzählen, dann erzählen viele Völker Mythen, also Geschichten aus der Urzeit. Da geht es dann oft darum, wie irgendwelche Götter aus dem Himmel gestiegen sind und dann irgendwie sich Frauen genommen haben und dann irgendwelche Menschen gezeugt wurden und daraus sind dann irgendwelche Völker entstanden. Bei Israel ist es anders. Dieses Volk entsteht mitten in der chaotischen Völkerwelt, in dem Gott einen Einzelnen und seine Familie beruft. Denn die ganze Welt gehört Gott, nicht nur dieses Volk. Israel gehört voll und ganz in diese Welt und ist keine eigene Schöpfung, die Gott da irgendwie reinpflanzt oder daneben setzt. Und es ist auch nicht so, dass es irgendwie Fehler gäbe in der Schöpfung, die Gott nachträglich korrigieren müsste, indem er dann nochmal ein neues Volk schafft und da reinsetzt, sondern die Welt ist so geschaffen, dass man in ihr und mit ihr Gott dienen kann, in dieser Welt. Und genau das zeigt Gott an seinem Volk Israel. Was dieses Volk von anderen unterscheidet, ist also nicht irgendeine übernatürliche Entstehung. Was dieses Volk von anderen unterscheidet, ist der Ruf Gottes und die Verheißung, die er diesem Volk mitgibt. Und es ist eben interessant, dass Gott da von Anfang an dieses Prinzip anknüpft, das die Welt am Leben erhält, dieses Prinzip Familie. Das erwählte Volk fällt also nicht einfach vom Himmel, es ist kein Abkömmling einer Gottheit. Es entsteht, wie Leben ganz normal entsteht auf dieser Welt, durch das Prinzip Familie. Und daran können wir auch sehen, nach Gottes Wille bleibt die Familie eben ganz wichtig für diese Welt, auch wenn sie immer wieder pervertiert wird, wenn es immer wieder sehr durcheinander gerät, wenn Mord und Totschlag und allerlei Bosheit Einzug halten. Die Familie bleibt dieses Grundprinzip. Aber Familie ist keine heile Welt. Und auch das wird in der Geschichte von Abraham und seiner Familie ganz deutlich. Aber das ist eben kennzeichnend, dass genau dort die Heilung der Welt ansetzt. Bei einem Mann und einer Frau, bei denen vieles gar nicht gut aussieht, bei denen zunächst keine Zukunft, keine Nachkommen zu erwarten sind und die dann Teil von Gottes Geschichte werden. Diese Familiengeschichte wird zur Gottesgeschichte. Ich glaube, für das Volk Israel, in dem diese Geschichten erzählt wurden, war das noch viel selbstverständlicher als für uns heute. Denn im Orient ist Familie einfach die bestimmende Kategorie bis heute. Ganz anders als bei uns hier im Westen. Die Familie entscheidet über Wohl und Wehe. Ohne und gegen die Familie geht gar nichts. Und gerade auch da, wo das belastend sein kann oder wo das vielleicht auch zerstörend wirken kann, zeigt sich eben immer noch diese Bedeutung der Familie. Wenn im Volk Israel die Geschichten vom Anfang erzählt wurden, dann war dann auch sofort klar, das ist unsere Geschichte. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Auch ich und meine Familie gehören dazu, können die Leute aus dem Volk Israel sagen, bis heute. Aber wie ist es mit uns? Wir leiten uns ja nicht auf Abraham zurück als Volk. Wir haben überhaupt als Volk keinen so Gedanken von unserem Ursprung. Aber trotzdem ist Abraham unser Vater. Denn auch wir sind von Anfang an im Blick, wenn Abraham zum Segen für alle Völker gesetzt wird und wenn er dann Vater vieler Völker genannt wird. So schreibt es Paulus im Römerbrief: Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Und da ist von Abraham die Rede. Und wir merken, da verändert sich was. Da verändert sich was an diesem Abstammungsprinzip. Da geht es jetzt nicht mehr um die biologische Abstammung. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann begegnet uns das eigentlich auch schon vorher, nämlich bei Jesus. Wenn Jesus sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder und dann fortfährt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, dann sieht man eben, dass das eine neue Art von Familie ist. Die Geschichte Gottes beginnt mit einer Familie und die Familie bleibt immer die Basis, durch die die Welt erhalten wird. Aber die Heilsgeschichte mündet ein in diese neue Familie. Und in dieser Familie kann man auch Brüder und Schwestern und Söhne und Töchter haben ohne biologische Verwandtschaft. Brüder, Schwestern, Töchter, Söhne und Eltern im Glauben. Aber weil dieser Glaube es ist, der uns untereinander und eben auch mit Abraham verbindet, deshalb ist es gut, wenn wir auf diese Geschichten hören von dem Vater des Glaubens von Abraham. Ja, jetzt habe ich bisher immer von Abraham gesprochen und Sie sagen vielleicht schon, Thema verfehlt, es soll ja heute Abend um Sarah gehen. Wir dürfen uns nichts vormachen, die Geschichte, um die es heute geht, in dieser Geschichte spielt Sarah nicht die Hauptrolle. Die Hauptperson ist Abraham. Aber ohne Sarah gäbe es die Geschichte ebenso wenig. Und es ist müßig, sich darüber zu beschweren, dass Frauen in vielen Geschichten des Alten Testaments nicht die Rolle bekommen, die wir ihnen heute gerne geben würden. Die Geschichten des Alten Testaments spielen in einer bestimmten Kultur, in einer ganz anderen Zeit. Das ist eine patriarchalische Kultur. Und da war es nun mal so, dass eben nicht die Frau gesagt hat, los, wir brechen jetzt auf und suchen uns neue Weideplätze, sondern das war Sache des Mannes. Aber Gott schreibt seine Geschichte eben mit Menschen, die aus ganz bestimmten Kulturen kommen und er nimmt sie so, wie sie sind. Und in dieser Kultur damals spielten tatsächlich Männer die Hauptrolle. Das muss nicht immer so sein und das muss auch nicht so bleiben, aber das ist hier gar nicht das Thema. Die Bibel handelt nicht vom Geschlechterkampf, sondern davon, wie Gott für alle Menschen, um alle Menschen kämpft. Und wir hören die Geschichten eben am besten, wenn wir sie zunächst reden lassen, ohne ihnen Vorschriften zu machen, was sie sagen dürfen. Und deshalb rede ich in der Regel auch bei diesen Geschichten weiterhin von Erzvätergeschichten, so wie das Volk Israel das immer getan hat oder so wie es auch in der Bibel immer bezeichnet wird, wenn von den Vätern die Rede ist, obwohl es völlig klar ist, da kommen auch Mütter vor. Denn wo Väter sind, sind immer auch Mütter. Also, es geht um diese Erzvätergeschichten, aber wir werfen heute und in den nächsten Wochen den Blick auf die Mütter. Auf Sarah, auf Rebekka, auf Lea und Rahel. Und dieser Blick lohnt sich. Nicht, um irgendwas aus ihnen zu machen, was sie gar nicht sind, sondern weil wir gerade dann viel Neues entdecken können, das auch zu uns spricht. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Selbst ist der Mann und die Frau. Gottes Geschichte beginnt, das habe ich schon gesagt, mit Abraham und Sarah, beziehungsweise mit Abram. Der heißt am Anfang noch Abram, erst in Kapitel 17 bekommt er dann den Namen Abraham, da komme ich nachher noch drauf. Und ich lese uns den Anfang vor aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 5. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Wir sehen schon, die Geschichte beginnt mit Abraham, aber er war von Anfang an nicht allein. Da war eine ganze Familie dabei. Und zu dieser Familie gehört eben nicht nur der Vater, mit dem er ursprünglich aufgebrochen ist, oder der Bruder. Zu dieser Familie gehört vor allem auch seine Frau. Sarai wird sie da genannt, auch erst ab Kapitel 17, dann Sarah. Und über Sarah wird gesagt, sie war unfruchtbar und hatte kein Kind. Das ist das Allererste, was wir über die Sarai erfahren. Sie war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und wir merken, von Anfang an ist diese Frau wichtig für diese Geschichte. Schon ihr Name weist darauf hin, Sarah oder Sarai heißt Fürstin, also gibt ihr auch einen besonderen Titel. In Kapitel 20 erfahren wir übrigens, dass sie Abrahams Halbschwester war. Das war in diesen Zeiten und in nomadischen Großfamilien nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist die Frau aber auch vor allem deshalb, weil Abraham ja Nachkommenschaft verheißen wird. Und da spielt die Frau nun mal irgendwie eine zentrale Rolle. Und gleich von Beginn an, wenn man diese Geschichte liest, fragt man sich, wie soll das zugehen, wenn der erste Satz, der von dieser Frau gesagt wird, sie ist unfruchtbar und sie hat kein Kind. Und dann diese Verheißung an Abraham. Und diese Frage, die da so entsteht, die wird bestätigt in dem ersten Satz, den die Sarah selber spricht in der Bibel. Der steht dann in Kapitel 16. Und ich lese uns das vor. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Der erste Satz, den wir aus dem Mund von Sarai hören, ist: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Und wiederum sehen wir, es kommt auf diese Frau an. Und diese Frau ist eine besondere Frau. Sie redet und ihr Mann gehorcht. Sagen lassen, heute soll es öfter so sein, aber in diesen Kulturen ist es natürlich ungewöhnlich. Und sie wird aktiv. Denn nachdem sich da nichts tut mit Nachkommen und so weiter, nimmt sie die Sache einfach selber in die Hand. Und sie hat ja auch recht, es kann ja nicht so weitergehen. Ohne Nachkommen geht eben nichts weiter. An sie als Frau werden ja auch bestimmte Erwartungen gerichtet. Du sollst ein Kind zur Welt bringen. Und da ist es ja selbstverständlich, dass sie sich Gedanken macht, was kann ich vielleicht dazu tun, wenn das eben so nicht funktioniert? Was kann ich dazu tun, dass es so weitergeht, wie es eigentlich weitergehen muss? Wie es doch Gott will, wie es eigentlich der natürliche Weg ist. Und Sarah redet hier gar nicht von der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Es geht einfach erstmal nur um den ganz normalen Gang der Dinge. Die Familie muss ja irgendwie weitergehen. Es sind die Erwartungen, wie sie auch jeder anderen Frau damals begegnet sind. In der damaligen Zeit war die Frau erst dann vollwertiges Mitglied der Familie, wenn sie auch ein Kind bekam, wenn sie zur Weiterexistenz der Familie etwas beitrug, erst dann hatte ihr Leben Sinn. Und vielleicht war jetzt so ihr Gedanke einfach, ja, wenn wenigstens sie es jetzt ist, die ihre Magd ins Spiel bringt, dann konnte sie ja auch etwas beitragen. Und dann konnte sie ja bis zu einem gewissen Grad diese Erwartungen erfüllen, die an sie gerichtet wurden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, das Vorhaben gelingt und geht schief. Abraham schläft mit der Hagar, der Magd, und sie bekommt einen Sohn. Abraham betrachtet diesen Jungen als seinen Sohn, was er auch zweifellos ist, Und er betrachtet ihn auch als den Sohn der Verheißung. Und er gibt ihn einem Namen, den Namen Ismael. Aber das ist eben nicht die Familie, wie sie gedacht war. Und es kommt dann zum Konflikt zwischen Sarah und Hagar, sogar schon vor der Geburt des Ismael. Hagar flieht, kommt dann wieder zurück. Später muss sie dann aber zusammen mit ihrem Sohn die Familie ganz verlassen und auch da war die Sarai die treibende Kraft. Und wenn man dieses Ganze hin und her so liest, dann merkt man einfach, so geht es nicht. An dem vorbei, wie Gott es will, geht es nicht. Gott hat auf die Ehe, auf die Familie, die Verheißung, den Segen gelegt. Eine Verheißung ist aber was anderes als eine Erwartung. Verheißungen sind etwas anderes als Erwartungen, die an uns gestellt werden. Wenn Gott segnet, müssen wir ihm nicht mit unseren Ideen auf die Sprünge helfen. Und wenn Gott etwas verheißt, müssen wir ihm nicht unter die Arme greifen. Natürlich, es gibt auch Dinge, die wir tun sollen und die Gott von uns erwartet, aber das sind Gebote. Aber Verheißungen sind keine Erwartungen und sind keine Gebote. Und es wird ganz schräg, wenn wir aus den Verheißungen dann selbst erdachte Gebote machen, die möglicherweise sogar Gottes Gebot, gegen Gottes Gebote stehen. Also, du musst ein Kind hervorbringen, das ist so die Erwartung an die Sarah, und dann leidet sie ab, also bricht die Ehe. Aber es kann nicht gut gehen. Sarai ist gar nicht die Erste, die das lernen muss. Denn Abraham hat zuvor genau dasselbe gemacht. Abraham war es eigentlich, der als erster von den beiden die Ehe gebrochen hatte. Und zwar ebenfalls aus Furcht, es könnte mit Gottes Plan irgendwas schiefgehen. Es könnte nicht so laufen, wie das Gott eigentlich vorhatte. Das steht schon weiter vorne, nämlich in Kapitel 12. In Kapitel 12, nach der Berufung, wird nämlich davon berichtet, wie Abraham loszieht, wie er dann ankommt. Da kann man auch so seinen Weg verfolgen. Seine Familie kommt ja ursprünglich aus, ist Abraham weitergezogen nach Kanaan und dann ins Südland, also in den Negev. Ja, und in dieser neuen Heimat herrscht eine Hungersnot. Und Abraham weiß, wenn er jetzt hier bleibt, dann werden er und seine ganzen Leute und die Familie verhungern. Und jetzt hat er die Wahl, er kann nach Ägypten ziehen, ins Nachbarland, oder er bleibt. Aber beides ist ziemlich gefährlich. Ein fremdes Land, eine fremde Macht und er und seine Frau Sarah völlig schutzlos. Und dazu kommt, so sagt es die Bibel, seine Frau ist schön, sehr schön. Und da ist wieder diese Erwartung, die Abraham in sich spürt, es ist gefährlich, aber du darfst auf keinen Fall sterben, denn du bist ja der Träger der Verheißung. Und auch er leitet jetzt aus der Verheißung ab, was muss ich tun, was soll ich tun? Und deshalb ergreift er eine Vorsichtsmaßnahme, so steht es da in Kapitel 12, Abvers 10. Er gibt seine Frau einfach als seine Schwester aus, damit er nicht um ihretwillen umgebracht würde. Und es kam dann, wie es kommen musste, als die Ägypter sahen, dass Sarai eine schöne Frau war, wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Also sie kommt in den Harem des Pharao mit vielen anderen schönen Frauen. Doch auch das geht schief. Denn der Pharao wird nicht mehr glücklich. Er führt es auf Gott zurück, weil es gegen Gottes Wille ist. Und er merkt schließlich, woran es liegt und stellt Abraham zur Rede und dann wird die ganze Sache aufgeklärt. Aber wir schauen uns an, was ist hier eigentlich passiert? Wieder war die Erwartung stärker als die Verheißung. Abraham kennt die Welt, er weiß, wie es läuft. Mächtige Männer nehmen sich wen und was sie wollen. Abraham musste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass sie seine Frau haben wollen. Sie war schön, Sie war für ihre Verhältnisse in der Mitte des Lebens, sie hat noch keine Kinder bekommen, hatte also auch die entsprechende Figur und sie fiel auf. Denn von dem Ursprung her war sie eine semitische Asiatin, also weiter aus dem Nordosten, und deshalb war ihr Teint heller als der der Ägypterinnen, also sie fiel auch sofort auf. Und Abraham musste damit rechnen, diese Frau ist eine gefundene Beute und das geht nur über meine Leiche. Toxische Männlichkeit ist zwar heute auch wieder ein Thema oder heute auch ein sehr starkes Thema, siehe MeToo und Rammstein und was da alles so darüber gesprochen wird, aber im Vergleich zu anderen Zeiten und anderen Kulturen geht es heute durchaus zivilisierter zu. Aber zu jeder Zeit gilt, wenn Frauen begehrt werden und wenn Gottes Wille nicht beachtet wird, wenn Menschen der Wille Gottes nicht heilig ist, dann Gnade denen, die unterlegen sind. Also Abraham kennt diese Welt. Diese Welt, wo sich der Stärkere, der Mächtige nimmt, was er möchte, ohne Rücksicht auf Gebote, ohne Rücksicht auf andere. Und deshalb hat er jetzt diese Erwartung, du musst etwas tun, du musst etwas dagegen tun, denn Gott hat ja was mit dir vor. Und so opfert er seine Frau und seine Ehe. Er opfert, was ihm heilig sein sollte, weil anderen nichts heilig ist. Und auch hier lernen wir wieder, das ist nicht der Weg. Denn die Verheißung verlangt von uns keine selbst ausgedachten Opfer. Und die Verheißung ist nie eine gute Begründung, um Gottes Gebote zu brechen. Wenn Gott etwas zusagt, dann will er nicht unser Tun, dann will er unseren Glauben. Die Antwort auf Verheißung heißt Glauben. Und darum ist es so wichtig, wenn wir die Bibel lesen und auf Gottes Wort hören, dass wir Verheißungen und Gebote nicht durcheinander bringen. Wenn Gott mir etwas gebietet, dann soll ich es tun, ja, dann muss ich es tun. Wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten, dann ist es ein ganz klarer Auftrag, danach sollen wir uns richten. Oder wenn Petrus schreibt, seid allzeit bereit, Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen, die in euch ist, dann ist das ein Gebot. Dann können wir uns danach richten und sollen das tun. Aber wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, dann ist das eine Verheißung, die nicht wir erfüllen. Oder wenn Paulus schreibt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, dann ist das eine Verheißung und nicht wir müssen da etwas dazu tun. Und dann kann es durchaus Momente geben, wo wir denken, ach, das sieht doch gar nicht danach aus und es fühlt sich auch gar nicht danach an, dass Jesus bei mir ist oder dass die Liebe Gottes wirklich immer gilt und immer trägt. Oder es kann Menschen geben, die denken, aber ich bin da wahrscheinlich nicht gemeint damit. Denn wie ich lebe oder wie ich empfinde, das ist ja so ganz anders, als was Gott in seinem Wort sagt. Und es gibt immer wieder diese Spannung zwischen der Verheißung und dem, was wir sehen und was wir erleben. Aber es gibt keinen anderen Weg als den, den Sarai und Abraham hier lernen müssen, nämlich den Weg des Glaubens. Ich komme zum dritten Punkt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bisher war ja immer von der Verheißung die Rede, die Abraham bekommen hat, gleich in Kapitel 12. Aber das ändert sich in Kapitel 17. Dort erneuert Gott seinen Bund mit Abraham und jetzt wird aus Abraham Abraham. Also aus einem für damalige Verhältnisse normalen Namen, Abraham, das gibt es häufiger, wird so ein bisschen ein Kunstname, ein besonderer Name. Da wird die Endung Ham angehängt und die bedeutet so viel wie Menge oder viele Völker. Und Abraham, das heißt eben jetzt Av, also Vater einer großen Menge, Vater vieler Völker. Es wird jetzt sogar an seinem Namen festgemacht, wozu er berufen ist, was Gott mit ihm vorhat. Und ich lese uns das vor aus Kapitel 17, die Verse 3 bis 5. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Doch jetzt passiert noch was hier in Kapitel 17. Denn jetzt wird auch die Sarai explizit in den Bund einbezogen. Das geschieht ab Vers 15, da heißt es nämlich dann: Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Und das ist jetzt ganz spannend. Nicht nur Abraham, sondern auch die Sarah ist die Trägerin der Verheißung. Und jetzt merken wir schon, in diesen Geschichten sind die Rollen doch nicht so ganz einfach verteilt, wie man das vielleicht denkt oder wie es vielleicht in diesen Kulturen damals üblich war. Denn Sarah rückt in dieser Geschichte immer mehr und mehr in den Vordergrund. Und Abraham versteht es zunächst gar nicht, denn er sagt, da sagt er dann, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Sarah soll die Mutter des Volkes werden. Es ist eben nicht egal, wie und mit wem Abraham diese Nachkommenschaft zeugt. Sarah soll sein, die legitime Ehefrau, die gesegnete Frau, die unfruchtbare. Und damit wird jetzt klar in dieser Geschichte, plötzlich hängt alles an ihr. Nur noch an ihr, nicht mehr an Abraham. Ob das Abraham realisiert hat? Sie haben es gerade gehört. Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte, steht da in Vers 17. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal bei der Bibellektüre aufgefallen ist. Man kennt ja meistens die Geschichte, wo Sarah lacht. Aber Abraham lacht zuerst. Abraham lacht zuerst über diese Vorstellung, dass Sarah noch ein Kind bekommen soll. Und er lacht über das, was Gott hier sagt, beziehungsweise geht dann ganz selbstverständlich davon aus, Ismael muss dieses Kind sein, dass das schon gezeugt wurde, dass das schon lebt. Und jetzt fällt auch noch mal ein anderes Licht auf die Verheißung, die Abraham schon vorher bekommen hat in Kapitel 15. Das ist diese Geschichte, wo Abraham rausgeführt wird vor den Sternenhimmel und Gott dann zu ihm sagt: So viele Sterne, wie da am Himmel stehen, so viele Nachkommen sollst du haben. Und da heißt es dann im Vers 3, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit. Aber da muss man fragen, wusste der überhaupt, was er da glaubte? Denn da war von Sarah überhaupt nicht die Rede. Und dann folgt danach die Geschichte mit Hagar. Also Nachkommen kann man ja auf unterschiedliche Weise bekommen. Und da war von Sarah noch nicht die Rede. Aber jetzt wird klar, um was für einen Glauben es eigentlich geht, wenn Gott dem Abraham Nachkommenschaft verspricht und sagt, diese Nachkommenschaft wird von Sarah und dir ausgehen. Abraham soll nicht irgendwie Nachkommen bekommen, sondern von seiner Frau, der Unfruchtbaren. Gott schreibt seine Geschichte mit dieser Frau, von der eigentlich schon lange niemand mehr irgendwas erwartet, die das meiste schon hinter sich hat, deren Geschichte nach menschlichem Ermessen abbricht. Mit dieser Frau, über die selbst ihr Ehemann lacht, wenn er an Kinder denkt. Aber mehr noch, auch Sarah selber lacht. Da kommen wir jetzt zu der Geschichte in 1. Mose 18. In Kapitel 18 wird berichtet, wie Abraham vor seinem Zelt sitzt und wie dann drei geheimnisvolle Männer da auftauchen. Die werden in der Kunstgeschichte immer und wieder gemalt und es wird gerätselt, wer sich dahinter verbirgt. Das muss uns jetzt nicht im Einzelnen beschäftigen. Üblich ist, Gastfreundschaft ist heilig. Man lässt da niemand einfach so am Zelt vorbeiziehen, also er lädt sie ein. Und auch diese Geschichte, die in Kapitel 18 erzählt wird, beginnt mit Abraham, aber sie dreht sich eigentlich um Sarah. Denn nach dem Essen, das dann vorbereitet wird, fragen die Gäste, wo ist eigentlich Sarah, deine Frau? Es ist ja klar, und zwar damals üblich und ist ja auch heute bei Arabern häufig noch so üblich, dass wenn Männer Besuch bekommen, die Frauen nicht da sind und dass sie auch gar nicht in Erscheinung treten, sondern dass die Männer unter sich bleiben. Und so ist es auch hier, aber trotzdem wissen sie, da ist eine Frau, die heißt Sarah. Und sie lassen auch kein Versteckspiel aufkommen, ist das jetzt eine Schwester oder ist es die Frau oder so weiter, sondern sie fragen gleich, wo ist Sarah, deine Frau? Und auch da sehen wir wieder, diese Frau ist wichtig. Denn an ihr entscheidet sich, wie die Geschichte weitergeht. Und wieder ist es Sarah, die hier im Mittelpunkt steht. Sarah ist drinnen im Zelt, aber sie hört, was gesprochen wird. Da heißt es dann, Sarah hörte hinter ihm, also hinter dem Mann, der da spricht, hinter der Tür des Zeltes. Und als sie hörte, was der Fremde da sagt, lacht Sarah bei sich selbst. Denn der Fremde sagt zu Abraham, ich will übers Jahr zu dir kommen, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Da heißt es dann eben in Vers 12, da lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren und auch mein Herr ist alt. Sarah lacht über sich, aber auch über ihren Mann, wie auch Abraham schon vorher über die Vorstellung gelacht hat, dass diese Sarah nochmal schwanger werden soll. Doch dieses Mal bleibt das Lachen nicht unkommentiert. Plötzlich redet hier nicht mehr dieser Gast, sondern der Sprecher wechselt und dann heißt es plötzlich, da sprach der Herr zu Abraham. Und da wird deutlich, bei diesen Gästen handelt es sich um ganz besondere Gäste, denn durch sie spricht Gott selbst. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Lachen gegen die Verheißung, jetzt schon zum zweiten Mal. Und wenn man das sich anschaut, dann lacht Sarah ja auch ganz zu Recht. Wenn sie auf sich schaut, wenn sie auf Abraham schaut, wenn sie auf die vergeblichen Versuche schaut, selbst Nachkommen zu erzwingen, wenn sie auf Abrahams Versuche schaut, das Leben zu retten im fremden Land, wenn sie ihre Ehe anschaut, alles, was hinter ihnen liegt, da kann man schon lachen, wenn man so eine Verheißung bekommt. Aber sie merkt jetzt auch, es geht nicht nur um mich und um meine Geschichte, es geht offensichtlich um Gottes Geschichte. Und deshalb leugnet sie dieses Lachen und dieses Wechselspiel, du hast gelacht, ich habe nicht gelacht, du hast gelacht. Und dieses Lachen bleibt im Raum, wie eine Wette, die geschlossen wird. Wie ein Versprechen, das gegeben wird, aber noch auf seine Erfüllung wartet. Lachen oder Verheißung, lautet die Wette. Was gilt am Ende? Menschliche Vorstellungskraft oder Gottes Möglichkeiten? Was gilt? Natürlich wissen Sie alle, wie es ausgeht. Hätte Sarah diese unausgesprochene Wette gewonnen mit ihrem Lachen, dann gäbe es kein Volk Israel und wir würden auch nicht an diesen Gott glauben. Und so springen wir jetzt gleich ans Ende dieser Geschichte und da ist der Satz entscheidend, in Kapitel 21, und der Herr nahm sich Sarah an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Er tat an ihr, wie er geredet hatte. Jetzt ist es Gott, der handelt, nicht mehr Sarah oder Abraham. Und so ist es immer, was Gott verheißt, das tut er auch. Das tut er auch und nicht wir. Und darum wird jetzt ja auch gar nicht mehr von dem erzählt, was wahrscheinlich ja auch Abraham und Sarah dazu tun mussten, dass jemand schwanger wird. Aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, denn es geht hier jetzt nicht mehr um Menschenmögliches, sondern um Gottmögliches. So heißt es dann in Vers 2, und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte den Sohn Isaak, so wie es ihm von Gott geboten worden war. Aber Sarah ist es wieder, die diesem Namen Isaak eine Bedeutung gibt. Auch das steht hier im Bibeltext. Und dazu muss man wissen, in dem Wort Isaak steckt eine hebräische Wurzel drin, die Lachen heißt, Zahak. Und die kann man ein bisschen unterschiedlich deuten und übersetzen. Und so gibt es hier auch zwei Deutungen. Isaak, sagt die Sarah, das bedeutet, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Wir würden sagen, Gott lässt mich wieder lachen. Oder wer es hören wird, der wird über mich lachen, aber jetzt nicht im Sinne von drüber lustig machen, sondern im Sinne, der wird sich mit mir freuen. Aus diesem kritischen, misstrauischen Lachen, das von dem zunächst die Rede war, kann das wirklich sein, ist jetzt ein echtes Lachen geworden, ein Lachen der Freude. Und warum? Weil jetzt Gott gehandelt hat. Weil jetzt dieses Lachen die Antwort ist auf das, was Gott tut und nicht auf das, was wir selber tun. Kein Lachen des Zweifels, sondern ein Lachen des Glaubens, ein Lachen der Dankbarkeit. Und daher gilt für diese Geschichte tatsächlich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Am Ende der Geschichte stehen wir also wieder am Anfang. Gott schreibt seine Geschichte als Familiengeschichte. Und zwar durch einen Mann und eine Frau, die er dazu beruft. Und dabei ist durchaus entscheidend, wie sich Gott Familie denkt, nämlich als Mann und Frau, die miteinander ein Kind bekommen. Es gab und gibt auch damals viele andere Konstellationen. Und man kann gut verstehen, dass es eigentlich zunächst wie eine Zumutung erscheint, dass Gott von denen jetzt ausgerechnet ein Kind erwartet, wo die Frau doch unfruchtbar ist und es doch gar nicht gehen kann. Und man könnte sagen, wie kann Gott dem Abraham ein Kind verheißen, wo doch Sarah unfruchtbar ist? Ist das nicht herzlos? Kann er das wirklich so meinen? Muss es nicht irgendwie anders gemeint sein? Aber genau so will es Gott, dass diese beiden ein Kind bekommen. Also Gott schreibt diese Familiengeschichte auch gegen allen äußeren Anschein. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, es geht ja am Ende gut aus. Und Sarah hat ein Kind bekommen. Aber es ist ja nicht immer so. Und es stimmt. Nicht alle haben diese Verheißung. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Geschichte Gottes weiterlesen und weiterverfolgen, die da beginnt mit Abraham und Sarah. Denn in der Bibel werden ja immer wieder Kinder geboren, beziehungsweise es gibt auch immer wieder Frauen, die keine Kinder bekommen. Es gibt aber auch immer wieder Frauen, die unerwartet schwanger werden oder auf ungewöhnliche Weise. Denn so ist der Lauf der Welt, dass Kinder geboren werden und dass die Geschichte weitergeht. Aber es gibt eben nicht nur den Lauf der Welt. Es ist so, dass Gott nicht nur auf diese Weise in der Welt wirkt. Denn mit dem Letzten, der auf so wunderbare Weise geboren wird, von dem in der Bibel die Rede ist, mit dem Letzten, der auf so wunderbare Weise geboren wird, mit Jesus, beginnt die größere Verheißung. Familien und Kinder bleiben wichtig, solange diese Welt besteht, aber die Gottesgeschichte hat eben ein anderes Ziel. Die ewige Welt sehen wir schon hier am Anfang, dass es auf dieses Ziel zugeht, auf dieses Lachen der Freude. Diese Geschichte hier von Abraham und Sarah, ist nämlich durchaus auch eine ganz eigene Geschichte nur von der Sarah. Eine Geschichte mit der Überschrift, wie Gott diese Frau zum Lachen bringt. Denn Sarah hätte ja allen Grund, verhärmt und bitter zu sein. Am Anfang steht das Urteil über dem Leben, du bist unfruchtbar, du spielst nicht mit, du bist draußen. Ist das nicht ungerecht, ist das nicht unfair? Doch Sarah ist das Lachen nicht vergangen. Ja, es ist zunächst ein listiges Lachen, so, wir können es ja mal mit der Magd, mit der Hagar versuchen. Oder es ist ein sarkastisches Lachen, wie soll ich mit diesem alten Mann noch Liebesleben haben? Und ja, es ist nicht das Lachen des Glaubens. Aber in diesem Lachen drückt sich ganz viel Schmerz aus, ganz viel Verzweiflung und auch ganz viel Sehnsucht. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Diese Momente, wo man lacht, aber eher aus Sarkasmus. Oder wo man Witze macht, die vielleicht gar nicht so lustig sind. Aber auch in diesem Lachen drückt sich etwas aus, nämlich diese Sehnsucht, wieder froh zu sein und wirklich lachen zu können. Und an Sarah können wir lernen, Gott will, dass wir lachen, und zwar richtig lachen. Und er lässt nicht locker. Ist der Weg auch immer wieder schmerzhaft? Das ist das Ziel. Echtes, wahres, befreites Lachen. Und wir wissen ja alle, wie schön es ist, wenn man echt und wirklich und befreit lachen kann. Die Geschichte von Abraham endet hier noch nicht. Die geht da auch noch weiter jetzt in den nächsten Kapiteln im ersten Buch Mose. Aber für Sarah ist die Geschichte eigentlich hier ans Ziel gekommen. Denn Gott hat sie zum Lachen gebracht, zu diesem echten und wahren Lachen. Und es ist kein Wunder, dass sich Generationen nach ihr an dieser Verheißung, dieses echten Lachens, dieser echten Freude festgehalten haben und dass sie darauf ein Lied geschrieben haben. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Vielen Dank fürs Zuhören.